Herzlich willkommen, das ist der Atelier Psyche Podcast. Heute geht es um das biopsychosoziale Modell. Das biopsychosoziale Modell besagt, dass für die Entstehung von Erkrankungen und insbesondere von psychischen Erkrankungen drei Faktoren eine Rolle spielen: die Biologie, die Psyche und das Umfeld. Vom Zusammenspiel dieser drei Faktoren hängt es also ab, ob und welche psychische Erkrankung entsteht. Dieses Modell ist einleuchtend und stellt in der Theorie und Praxis ein sehr gutes Basismodell dar. Doch meines Erachtens greift dieses Modell zu kurz und wird folglich der menschlichen Realität nicht gerecht. Es geht nicht darum, dass Modelle immer vereinfachend sind und die Realität nie genauso wiedergeben, wie sie tatsächlich ist. In diesem Falle fehlt dem Modell, das ja an sich schon ein gutes Modell ist, ein wesentlicher Aspekt. Der Mensch ist nämlich mehr als ein biopsychosoziales Produkt und mehr als ein Handwerker, der mit Werkzeugen und Strategien und Methoden, wie sie in der Psychotherapie oder im Rahmen von Präventionskursen vermittelt werden, umzugehen wissen muss. Der Mensch ist nämlich ein sinnsuchendes und ein sinnstiftendes Herz. Die zentrale Bedeutung des Sinns im Leben allgemein und spezifisch im Zusammenhang mit Krisen oder mit Erkrankungen hat der Wiener Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl nach seinen Erfahrungen in den KZ-Lagern hervorgehoben. Die Logotherapie ist daraus entstanden. Die im Menschen innewohnende Sinnsuche wird durch keines der drei Modellfaktoren abgedeckt, weder durch das Biologische, noch über die Umwelt, noch über das Psychische. Wenn dann vielleicht am ehesten noch über die Psyche, da ja auch Gedanken und Verhalten der Psyche zugeordnet werden. Doch die Sinnfrage ist eng mit der Transzendenz verbunden und deshalb greift das Psychische hier zu kurz. Die Sinnfrage führt nämlich zur Frage nach der Beziehung des Menschen mit der Transzendenz, das heißt mit dem Göttlichen, mit Gott. In der Medizin und Psychologie wird der Mensch also als ein rein biopsychosoziales Produkt verstanden. Das heißt, der Mensch ist das Ergebnis von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren, die zu jedem Zeitpunkt miteinander interagieren. Auf die Gesundheit bezogen bedeutet dies, dass wenn ein Mensch eine gesunde Beziehung zu seinem Körper, also zur Biologie, zu seiner Psyche und zu seiner Umwelt pflegt, dann bewegt er sich mehr zum Pol Gesundheit hin. Zwar werden Gesundheit und Krankheit kategorial verstanden, das heißt, entweder gehört man zu den Kranken oder man gehört zu den Gesunden, aber ein dimensionales Verständnis, bei dem Krankheit und Gesundheit zwei entgegengesetzte Pole der gleichen Dimension darstellen, wird der komplexen Realität gerechter. So kann ein Mensch, der zwar körperlich chronisch erkrankt ist, zum Beispiel durch Diabetes, aber über gute soziale Kontakte verfügt, über ausreichende finanzielle oder materielle Ressourcen verfügt, über Resilienzfaktoren verfügt, kann sich durchaus gesund erleben bzw. mit seiner Lebensqualität sehr zufrieden sein. Kann aber die Lebensqualität eines Menschen zufriedenstellend sein, wenn ein wesentlicher Faktor, der zum Menschsein gehört, fehlt? Wäre das nicht so, als wenn der Mensch, der aus zwei Armen und zwei Beinen besteht, sich mit zwei Armen und einem Bein zufrieden geben müsste? Natürlich würde er im Laufe der Zeit alles tun, um seine Lebensqualität zu verbessern. Das heißt, er würde im Laufe der Zeit lernen, mit nur einem Bein zu springen oder sich einer Krücke zu bedienen oder sich eines Motors zu bedienen, um mobil zu sein. Das würde aber nichts daran ändern, dass er versucht, sein Leben mit nur einem Bein zu gestalten, obwohl er für zwei Beine geschaffen wurde. Die dem Menschen innewohnende Sinnsuche und Sinnfrage wird im Medizinischen und im Psychologischen vernachlässigt, weil sie mit wissenschaftlichen Methoden nicht erfassbar ist und deshalb mit dem Geist der Aufklärung nicht vereinbar ist. Viele Menschen leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Sie tun so, als ob. So tun, als ob bedeutet aber nicht, dass es wirklich so ist. Man kann ja behaupten, dass Kalorien gar nicht existieren, weil man nie welche gesehen hat. Man kann also so leben, als ob es Kalorien nicht gäbe. Die übergewichtigen Folgen würden allerdings nicht lange auf sich warten lassen. Manche werden einwenden, ich habe gar kein Bedürfnis nach Gott. Ich glaube nicht daran und brauche nicht einen solchen Glauben. Mein Leben geht auch ohne Gott. Und außerdem, woher will ich wissen, dass es Gott überhaupt gibt? Gott kann es doch gar nicht geben, sonst gäbe es gar nicht so viel Leid auf dieser Welt. Ich kann so tun, als ob ich nicht hungrig wäre, beziehungsweise meinen Hunger unterdrücken. Hungrig bin ich aber trotzdem. Und wenn ich diesem natürlichen Bedürfnis nicht nachgehe, dann hat das irgendwann, spätestens langfristig, negative Folgen. Auch kann der Hunger mit schlechter Nahrung gestillt werden. Kurzfristig ist der Hunger gestillt. Doch macht es einen Unterschied, ob ich nachhaltig nahrhafte Nahrung zu mir nehme oder ob ich mich ohne Nährstoffe ernähre. Die meisten Menschen haben sich ein Leben auf einem Bein eingerichtet und ernähren sich mit nährstoffarmer Nahrung und haben dabei vergessen, dass sie mit zwei Beinen und für schmackhafte und nahrhafte Nahrung geschaffen worden sind. Wir haben ein Gesundheitssystem aufgebaut, in dem Gott bzw. der Glaube an Gott kaum eine Rolle spielt. Stattdessen übernehmen die Kassen immer häufiger die Kosten für alternative Methoden, die eindeutig in einem spirituellen Kontext verankert sind, zum Beispiel Yoga, Qigong, Tai Chi. Das betrifft insbesondere die Ideen und Übungen, die aus den fernöstlichen Religionen entspringen. In Großbritannien werden in onkologischen Kliniken Heiler eingestellt. Wo wir Gott die Tür zusperren, dort öffnen wir ein Tor für andere spirituelle Kräfte und zum Teil sogar ganz legal. Interessant ist zu beobachten, dass sich viele Menschen leichter tun, Gedankengut aus dem Buddhistischen anzunehmen, als die Lehre der katholischen Kirche, die auf die ganzheitliche Heilung des Menschen abzielt. Doch dazu möchte ich ein anderes Mal mehr erzählen. Wir sehen also, wie in den letzten Jahren die spirituellen Bedürfnisse von Patienten sowohl in den Kliniken als auch in der ambulanten Psychotherapie mehr Berücksichtigung findet. Aber das biopsychosoziale Modell trägt dieser Realität keine Rechnung. Allerdings, wie bereits erwähnt, scheint dies nur so lange unter dem Neutralitätsgebot des Therapeuten zu fallen, wenn die Inhalte und Praktiken aus dem Fernöstlichen stammen. Des Weiteren läuft die Berücksichtigung der spirituellen Bedürfnisse der Patienten unter dem Gebot der Subjektivität. Das heißt, jeder Mensch weiß am besten, welcher Glaube bzw. welcher Gott ihm gut tut. Das klingt zunächst einmal richtig, denn was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht hilfreich sein. Doch es birgt auch Gefahren, denn wir wissen zum Beispiel, dass es Gedanken und Verhaltensweisen gibt, die nicht gut tun. Egal, um welchen Menschen es sich handelt. Unabhängig vom Subjekt. Also es gibt bestimmte Gedanken, die schädlich sind, die keinem gut tun. Wir nennen sie deshalb auch dysfunktional. Zum Beispiel zu denken, keiner mag mich, ich bin ein Versager. So wie es eindeutig ist, dass es schädliche Gedanken gibt, so können wir zumindest nicht ausschließen, dass es auch schädliche spirituelle Praktiken gibt. Nicht umsonst spricht man von der Unterscheidung der Geister. Diese Unterscheidung der Geister gibt es allerdings in Kliniken und Praxen nicht. Alles ist gut, wenn es zu helfen scheint. Und erst recht, wenn es fernöstlich ist. Dass dabei, wie manche Betroffene berichten, nach einer anfänglichen Besserung es zu langfristigen, zum Teil gravierenden Verschlechterungen kommt, wird entweder verschwiegen oder wird nicht im Zusammenhang gesehen und ist den meisten Therapeuten gar nicht bekannt. Auf das, was wir oben festgehalten haben, was ich bisher gesagt habe, kann man nach diesem ergänzten Modell die Gesundheit des Menschen nur vollständig erreicht werden, wenn die Beziehung zu Gott auch gelebt wird. Das heißt, nur eine gesunde Beziehung zum Körper, zur Psyche, zur Umwelt und zur Transzendenz ermöglicht eine wirklich gesunde Entwicklung des Menschen. Nur dann bewegt sich der Mensch mehr zum Pol Gesundheit hin. Denn erst wenn keines der Aspekte, die den Menschen ausmachen, vernachlässigt wird, also erst wenn alle Bedürfnisse erfüllt werden, entfaltet sich das Wesen des Menschen artgerecht. Je stimmiger ich mit meinem Wesen lebe, desto gesünder bin ich. Es ist erstaunlich, dass vielerorts der Einsatz für eine artgerechte Tierhaltung groß ist, aber gerade beim Menschen nicht darauf geachtet wird, dass alle seine Bedürfnisse gepflegt und genährt werden. Obwohl wir eine zunehmend von Technik geprägten, in einer von Technik geprägten Welt leben und obwohl für den Geist der Aufklärung nur die Naturgesetze, die durch Vernunft und durch die Sinne erfahrbar und messbar sind, gelten, so zeigt sich doch der gesellschaftliche Trend, dass der Mensch ohne das Spirituelle nicht leben kann. Helfer, Esoterik, fernöstliche Meditationspraktiken, Energiearbeit, Glaube an Wiedergeburt und zeugen davon, dass der Mensch nach etwas sucht, das er nicht durch die Wissenschaft belegen und beweisen kann. Erst wenn der Mensch stimmig mit seiner Natur, mit seiner Wesensart lebt, lebt er artgerecht und hat eine Chance auf eine wirklich gesunde bzw. auf ein wirklich erfülltes Leben. Dabei ist gesund nicht zu verstehen, dass gläubige Menschen nicht erkranken. Wir brauchen ja nur auf die Heiligen zu schauen, um zu sehen, dass ihr Leben nicht von Krankheit und Leid verschont geblieben ist. Heute sprechen wir in der Medizin und Psychologie auch eher von Lebensqualität. Und das kommt dem Aspekt eines erfüllten Lebens sicherlich näher als die Kategorie gesund versus krank. Ich hoffe, dass ich durch diese Erläuterung verständlich machen konnte, weshalb ich es sehr begrüßen würde, wenn die Medizin und Psychologie sich öffnen würden für ein biopsychosozial-transzendentes Modell des Menschen. Also das biopsychosoziale Modell, das der Entstehung von Erkrankungen, insbesondere psychischen Erkrankungen, zugrunde gelegt wird, um den transzendenten Faktor zu erweitern. Denn nur so haben wir einen wirklich ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Und nur so geben wir dem Menschen wieder eine Chance, sein Wesen, seine Natur artgerecht zu leben. Was das für die Praxis bedeutet und dass spirituell nicht gleich Spiritualität ist, darauf möchte ich gerne ein anderes Mal eingehen.